Ich las vor einiger Zeit folgenden Satz. Es ist nicht einfach, Christ zu bleiben. Den Satz habe ich so nicht mehr aus meinem Ohr rausbekommen. Es ist nicht, oder vielleicht würden Sie sagen, doch einfach, Christ zu bleiben. Wie würdest du, wie würden Sie diesen Satz beurteilen und welche Antwort darauf geben? Es ist einfach, Christ zu bleiben. Mache ich mit links. Oder es ist nicht einfach, Christ zu bleiben. Wenn du mich fragst, was sind die schmerzvollsten Erfahrungen in deinem Dienst, dann würde ich sagen, das ist der Gedanke an Menschen, die lange Zeit in den Gottesdienst gegangen sind, mit denen man eine Strecke gemeinsam gegangen ist und die heute nicht mehr da sind, die zurückgeblieben sind. Das schmerzt mich ungemein. Und ich gehe manchmal in diesen Tagen so zurück und dann kommen mir Namen, Personen, die sind nicht mehr da. Da ist, man kann auch eine andere Gemeinde besuchen, daran liegt nicht das Problem, aber da ist einst lebendiger Glaube an Jesus abgestorben. Und Dr. Rolf Schäffbuch, den wir vor kurzer Zeit beerdigt haben, er hat diesen Satz gesagt, bitte. Die Gemeinde ist umgeben von einem breiten Gürtel, der sich aus Ehemaligen rekrutiert. Aus Ehemaligen rekrutiert. Das bleibt für mich eine Wunde. Ehemalige. Kennst du solche Menschen? Und woran liegt das? Gibt es dafür Gründe? Oder gibt es Früherkennungszeichen, dass vielleicht einer von uns in 2 Jahren nicht mehr hier ist? Und vor allen Dingen, wie kann man davor bewahrt werden? Lasst uns mal ganz ehrlich zugeben, es gibt auch im Glauben die Gefahr der Routine, des Rückschritts und des Abdriftens. Es ist alles andere als selbstverständlich, Christ zu bleiben. Und Jesus hat es vorausgesagt. Es werden viele abfallen. Von da an ging eine ganze Menge nicht mehr mit Jesus, heißt es, glaube ich, in Johannes 6. Was kann ich unternehmen, dass das mir nicht passiert? Und hören wir bitte für uns. Und ich möchte heute einen Grund nennen, der meiner Meinung nach dafür verantwortlich ist, dass Menschen sich wieder von Jesus abwenden und nicht mehr mitgehen. Und gleichzeitig möchte ich auch die Bewahrung und Hilfe mitliefern. Ich möchte aus einem Text predigen, aus dem 2. Petrusbrief, und ich habe festgestellt, ich habe in 38 Dienstjahren noch nie über den 2. Petrusbrief gepredigt. Das wird heute anders. Da spricht Paulus von einem kostbaren Glauben, den man bekommen hat. Einen kostbaren Glauben. Freunde, haltet den Glauben in Ehren. Dass ihr glauben könnt, ist das größte Geschenk, was euch gemacht wird auf dieser Erde. Haltet den Glauben kostbar. Und dann legt er los. Ja, so ist es. Gott in seiner Macht hat uns alles geschenkt. 2. Petrus 1, Abvers 3. Alles geschenkt, was wir zu einem Leben in wahrer Frömmigkeit brauchen. Er hat es dadurch getan, dass er uns Jesus Christus erkennen lässt, ihn, der uns in seine Herrlichkeit und Kraft berufen hat. Durch ihn haben wir wertvolle, unüberbietbare Zusagen erhalten. Wir sollen der Vernichtung entrinnen, der diese Welt durch ihre Leidenschaften verfallen ist, und an der göttlichen Unsterblichkeit teilhaben. Setzt deshalb alles daran, dass aus eurem Glauben sittliche Bewährung erwächst. Aus der sittlichen Bewährung Erkenntnis, aus der Erkenntnis Selbstbeherrschung, aus der Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, aus der Standhaftigkeit echte Frömmigkeit, aus der Frömmigkeit Liebe zu den Glaubensgeschwistern und aus der Liebe zu den Glaubensgeschwistern Liebe zu allen Menschen. Wenn ihr dies alles habt und ständig darin zunehmt, wird sich das auswirken und Frucht bringen in einer vertieften Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wer dagegen all das nicht hat, ist kurzsichtig und geistlich blind. Ein solcher Mensch hat völlig vergessen, was es bedeutet, dass er von seinen früheren Sünden gereinigt worden ist. Deshalb, meine Brüder und Schwestern, setzt alles daran, so zu leben, dass ihr eure Berufung und Erwählung festigt. Dann werdet ihr niemals zu Fall kommen. Und Gott bereitet euch einen herrlichen Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Darum werde ich euch immer wieder an diese Zusammenhänge erinnern. Jetzt sagt Paulus, warum die Predigten immer wieder gleich klingen bei ihm und bei uns heute. Ihr wisst zwar Bescheid und seid fest in der Wahrheit gegründet, die euch bekannt gemacht worden ist. Aber ich halte es für meine Pflicht, euch zu erinnern und euch wach zu halten, solange ich noch bei euch lebe. Der erste Punkt: Wir sind mit allem ausgestattet, was wir für das geistliche Leben brauchen. Alles ist uns geschenkt. Das ist eine ungemein entkrampfende Zusage in diesem Text. Alles, was zum Glauben, zur Frömmigkeit, zum Leben mit Jesus dient, ist uns geschenkt. Christsein ist nicht ein Beachten von Regeln und Schlucken von Dogmen. Christsein ist keine fromme Plackerei, dass man irgendwie dahin kommt, um irgendwann ihm endlich gefallen zu können. Christsein ist auch keine anstrengende Arbeit, um sich moralisch aufzuputschen und zu verändern. Alles, sagt Paulus, alles, zu 100%, nicht zu 95, zu 100% ist uns geschenkt, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient. Den Satz darf man nie vergessen. Alles. Gott schenkt uns alles, was wir brauchen, um zu leben, wie es ihm gefällt. Gott schenkt uns alles. Alles. Das heißt doch erstens, die Grundlagen eines Lebens als Christ muss ich mir nicht erarbeiten. Die werden geschenkt. Wir können und brauchen Gott nicht mit unserer Frömmigkeit oder Leistung beeindrucken. Gott hat uns seinen Christus geschenkt und mit ihm alles, was zum Christwerden und zum Christbleiben nötig ist. Alles. Dieses große Geheimnis Christus ist uns aufgegangen. Und das hat doch eine ungemein große Wirkung auf uns. Wir haben in Christus wirklich, wie das mal jemand gesagt hat, den großen Zahlmeister entdecken können. Den großen Zahlmeister, der am Kreuz für uns alles bezahlt hat und unsere Schuld auf sich und damit aus unserem Leben herausgenommen hat. Und wir sind versöhnt mit Gott. Wir haben durch ihn Frieden mit Gott. Wir haben einen vollen Zugang zu Gott durch unseren Christus. Und wir sind nun wieder Kind des himmlischen Vaters. Und wir dürfen Vater sagen und wir leben in Ehrfurcht und in Liebe zu ihm. Und wir gehören jetzt einem überaus menschenfreundlichen, barmherzigen, guten und starken Herrn. Er hat uns erwählt und berufen. Und auch der Glaube, dass du glauben kannst, ist nicht dein Werk, wo du im Verstand Gott irgendwo endlich begriffen hast. Sondern er hat Glauben in uns gewirkt. Glaube ist Geschenk. Das ist ein Geschenk. Er hat uns erwählt und berufen, heißt es hier. Hast du das? Erwählt und berufen. Und Gott hat uns durch den Glauben an Christus ein sinnerfülltes, ein zielgerichtetes und ein hoffnungsvolles Leben geschenkt. Und wir sind dabei, und das ist doch Nachfolge, immer tiefer und besser auszupacken. Dieses große Geschenk auszupacken, was er uns in seinem Christus gemacht hat. Wir haben einen kostbaren Glauben, heißt es hier. Ich vermute mal und ich hoffe, dass ich bisher keinem was Neues gesagt habe. Aber jetzt kommt es vielleicht. Lasst uns mal die nächste Zeichnung sehen. Es gibt ja so zwei Abschnitte im Leben. Das eine ist die Zeit vor der Bekehrung, vor der Begegnung mit Jesus. Und das andere ist die Zeit nach der Bekehrung, nachdem wir Jesus kennenlernen durften. Bitte das nächste. Bis zur Bekehrung, das ist Gnade. Gott wirkt und beschenkt. Man kann den Glauben sich nicht erarbeiten, sondern Gottes Gnade wirkt an uns. Gott beschenkt uns mit allem in seinem Christus. Das ist Gnade. Da brauchen wir nichts hinzuzutun. Und nun kommt auch das Zweite. Bitte. Da geht es bei Christen so ungefähr dahin, dass sie sagen, so, bis zur Bekehrung, da hat mich Christus geschenkt, das sehe ich ein. Aber jetzt nach der Bekehrung, da hängt alles von mir ab, dass ich mich anstrenge und dass ich mich Gott als würdig erweise. Jetzt kommt meine Leistung, jetzt kommt mein religiöser Stress, jetzt muss ich alles schaffen, ich muss alles schaffen. Was er will, das muss ich jetzt schaffen. Und wer kann das schaffen, was er will? Das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem für krampfhaftes Christsein, für freudloses Christsein, dass man so denkt. Ich habe erstens gesagt, die Grundlagen eines Lebens als Christ, die liegen im Geschenk. Und deshalb zweitens, auch für die Konsequenzen meines Lebens als Christ steht er ein. Steht er ein. Auch das, was in meinem Leben nun herauskommen soll, unter dem Strich sichtbar werden soll, wie ein Christ sein und werden soll, das muss ich mir nicht mühsam erarbeiten. Das muss ich nicht gewaltsam aus mir herauspressen irgendwie, sondern das ist schon in mir angelegt, durch das große Geschenk. Wir sind bestimmt zu guten Werken, die angelegt sind in dem Christus. Das ist alles in uns angelegt. Alles. Christ werden ist geschenktes und getragenes Leben vom Anfang bis zu Ende. Darf ich nochmal sagen? Christ werden und Christ bleiben ist geschenktes Leben, ist getragenes Leben. Vom ersten Tag meines Glaubens bis ich zum Ziel bin. Freunde, das entkrampft. Und das macht unheimlich froh. Und das lässt locker leben und das entlastet. Und dann sagt Paulus hier drei Dinge, die müssen wir verstehen. Erstens, bitte, wir haben allergrößte, unüberbietbare Verheißungen bekommen. Das ist durch nichts zu toppen in dieser Welt. Durch nichts. Ein Wort möchte ich euch da an der Stelle sagen. Wir sind schon Gottes Kinder. Auch wenn wir jetzt noch nicht für alle sichtbar ist, was wir einmal sein werden. Aber wenn das geschehen wird, dann werden wir ihm gleich sein und ihn sehen, wie er wirklich ist. Du wirst eines Tages dem lebendigen Gott gegenüberstehen und wirst ihn sehen, wie er ist. Wie er ist. Das wird der grandioseste Augenblick deines Lebens und meines Lebens sein. Und jetzt frage ich dich, ob es ein Versprechen von irgendeinem Menschen gibt, was das toppen kann. Unüberbietbare, allergrößte, und da steht das Wort im Superlativ, das ist nicht zu toppen, sind uns gegeben. Ich war den Tag in der Klinik. Da sprach ich mit meinem Professor, erzählte ihm von meinem Schwager, der an Krebs erkrankt ist und wie schwer das ist und so weiter. Und dann sagt er mir, aber wissen Sie, Herr Weidemann, wir haben eine lebendige Hoffnung. Was bleibt denn dann? Was bleibt? Wir haben eine lebendige Hoffnung. Freunde, wir stehen unter den wertvollsten, größten Verheißungen, die er gegeben hat. Für uns persönlich und für seine Ekklesia, für seine Gemeinde. Dass wir nie nur immer persönlich denken, sondern er, sein Herz schlägt für die Gemeinde. Die Gemeinde ist seine Kerntruppe, seine Stoßtruppe mitten in dieser Welt. Zweite Aussage. Wir haben eine grundlegende Befreiung erfahren. Das bist du ineinander gekommen. Das ist der dritte Punkt. Wir haben eine grundlegende Befreiung erfahren in unserem Leben. Wir müssen nicht mehr nach demselben Schema laufen, wie andere laufen. Wir sind befreit von Christus, befreit von vielem Unguten, von Begierden und Leidenschaften, in denen wir früher gelebt haben. Es hat in unserem Leben einen Bruch gegeben. Einen Bruch gegeben. Und es wäre jetzt eine Minute wert, sich selbst und vielleicht dem Nachbarn mal zu sagen, ich möchte dir mal sagen, wovon Jesus Christus mich befreit hat. Wovon hat er mich befreit? Könntest du aus der Hüfte 5 Dinge nennen, wo dich Christus befreit hat? Ist das ein Befreier? Von welchem Laster? Von welcher schmerzhaften Angewohnheit? Vielleicht von Hochmut? Vielleicht von Geiz? Vom Fluchen? Vom faulen Witze machen? Von unguten Wünschen und Zielen? Und so weiter. Wie er unser Denken verändert hat. Ich beginne ja neu zu denken, wenn ich in den Glauben eintauche. Neu zu denken, alles nochmal neu zu reflektieren. Paulus sagt mal, wenn ich zurückschaue in meinem Leben, da war so viel, da schäme ich mich heute zutiefst drüber, Römer 6. Da schäme ich mich drüber, was ich gelebt habe und gedacht habe. Geht mir auch so. Und dann sagt er in Römer 7, da gab es einen Teufelskreis in unserem Leben. Das drückt immer so aus, ich tue nicht, was ich eigentlich tun will, sondern tue sehr oft das, was ich verabscheue. Kennt ihr das auch? Das ist ja dieser Teufelskreis. Und dann sagt er, den hat Christus durchbrochen bei mir. Ich kann anders. Ich kann anders. Und dann kommt das Dritte. Wir haben Anteil an der göttlichen Natur bekommen. Hast du das? Wir haben Anteil an der göttlichen Natur bekommen. Das lässt aufhorchen. Denn damals und heute hat man über sich hinaus gefragt, in den Kosmos hineingehorcht und gefragt, gibt es da irgendwie eine kosmische Kraft, die man anzapfen kann? Wir brauchen mehr Energien. Wir brauchen so einen Energiespender und so, irgendwie so eine Berührung durch eine göttliche Kraft, die außerhalb von uns selbst liegt. Wir schaffen das Leben so nicht. Tja, sagt Paulus, hier ist das Angebot. Wer zum Glauben an Christus findet, der bekommt Anteil an der göttlichen Natur. An der göttlichen Natur. Der wird angeschlossen an eine Oberleitung, die ihm vorher nicht zur Verfügung stand. Er bekommt nämlich dieses große Geschenk in sein Leben hineingelegt. Und das ist das Größte, was ein Mensch erfahren kann, dass er den Heiligen Geist empfängt. Das Anteil an der göttlichen Natur. Etwas, was man irgendwo sich wünscht und irgendwo geahnt hat, das legt der Herr dort, wo ein Mensch Christus aufnimmt, in dieses Leben hinein. Wir haben Anteil an der göttlichen Natur bekommen. Ist dir das eigentlich bewusst? Ist uns das bewusst oder leben wir nur aus unseren eigenen Kräften und unseren eigenen Möglichkeiten? Und damit erschließen sich ganz neue Möglichkeiten. Eröffnen sich ganz neue Perspektiven, sagt er. Glaube ist was Kostbares, Freunde. Alles, was wir im Glauben an Christus haben, ist Geschenk von Gott und nicht Ereignis unserer Bemühungen mit dem Verstand. Ich weiß nicht, ob jeder von euch dem folgenden Satz zustimmt. Ich sage ihn mal. Ich glaube, dass ein Christ der beneidenswerteste Mensch ist, der über diesen Kosmos läuft. Da stehe ich mit meiner ganzen Persönlichkeit hinter. Ich glaube, dass der Christ die beneidenswerteste Persönlichkeit, Person ist, beneidenswertester Mensch ist, der auf dieser Erde lebt. Trotz allem, was man auch als Christ zu tragen hat. Alles ist uns geschenkt von Christus. Alles. Und ich möchte es euch so richtig an der Stelle so hineingeben. Und damit bin ich beim Zweiten. Deshalb packt das Geschenk aus. Packt das Geschenk aus. Gottes Geschenke, seine Gaben, seine Kraft, die Hoffnung, die sind nicht nur zum frommen Genießen verliehen oder zum interessanten Beobachten, sondern die wollen angewendet und die wollen nutzbar gemacht werden. Lass heraus, was in dir angelegt ist, sagt Paulus. Lebe das aus, wofür du alle Voraussetzungen bekommen hast. Und jetzt muss man sehr aufpassen, dass ich das nicht umwerfe, was ich eben gesagt habe, dass das keiner falsch versteht. Deshalb nochmal zurück zu Jesus. Als Jesus sich von den Jüngern verabschiedet, da legt er ihnen eins ans Herz. Was ist das? Eins. In den Abschiedsreden. Eins darfst du nie vergessen. Bleibe in mir. Bleibe in mir. Und wenn du in mir bleibst wie die Rebe am Weinstock, dann bringst du viel Frucht, die den Vater ehrt. Die einzige Verantwortung, die ein Christ hat, ich will es mal ganz zugespitzt sagen, die einzige Verantwortung, die ein Christ hat und die kein Pastor oder irgendetwas mir abnehmen kann, ist, dass ich in Jesus bleibe. Da ist jeder von uns selbst verantwortlich für. Das kann man auch nicht von der Gemeinde erwarten. Bleibe du in mir, sagt Jesus. Ganz eng mit mir. Bleibe in meinem Wort zu Hause. Und denke daran, das sind Worte ewigen Lebens. Da hauche ich dir etwas ein in dein Leben. Bleibe im Gespräch mit mir, damit ich dich leiten kann und du nicht einfach umherirrst. Und lass uns gemeinsam die Feier aller Feiern immer wieder halten. Das Abendmahl, wo wir unsere gegenseitige Liebe feiern. Dabei bleibe. Und wenn du so in mir bleibst und ich in dir, dann fruchtet das. Und dann bringt das viel Frucht, die Gott ehrt. Was ist Frucht? Frucht ist keine Leistung, die wir erbringen müssen, die wir schaffen müssen, sondern Frucht ist eine normale Auswirkung gesunden Lebens. Frucht ist auch eine normale Auswirkung gesunden geistlichen Lebens. Und was Paulus jetzt konkret meint, das spricht er jetzt an in einer Kette mit 8 Gliedern, wo ein Glied immer in das andere hineingreift. Das ist ein sogenannter Tugendkatalog, den gab es damals sehr oft. Und wichtig ist diese Aufeinanderfolge und auch die Reihenfolge. Es beginnt beim Glauben und endet bei der Liebe. Und es geht um Einstellungen und Verhalten. Ich kann das nur so ein bisschen antippen. Das erste ist Glaube. Glaube ist die Quelle, aus der alles fließt. Glaube ist die Wurzel, die alles hervorbringt. Aus dem Geschenk an Christus kommt alles Weitere. Bleib an der Quelle. Und aus dem Glauben kommt ein tugendhafter Lebensstil. Da ist das Wort Arete im Griechischen, was sich dann ganz praktisch im Alltag niederschlägt. Du gewinnst eine ganz neue Gesinnung. Es wird die Überschrift deines Lebens. Ich möchte ab jetzt leben zur Ehre Gottes. Und dann hinterfrage ich mein Leben nochmal ganz neu. Herr, wie kann ich dir denn gefallen? Wie soll ich mich denn politisch verhalten? Herr, wie kann ich dir denn gefallen in puncto Sexualität? Herr, wie kann ich dir gefallen in meiner Zeiteinteilung? Wie ich mit dem Geld umgehe? Und. Ich habe diesen einen Wunsch, dass in allem du zu lesen bist und dass ich auf dich hinweise. Und dann folgt die Einsicht, das heißt ein ganz neuer Durchblick im Alltag an den einzelnen Entscheidungen richtig und wirksam zu entscheiden. Das brauchen wir. Und dann heißt es, und dann kommt Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung. sich selbst in den Griff zu bekommen oder ich werde jetzt Herr über mich selbst, war ich vorher übrigens nicht vor der Bekehrung, wenn ich das ganz sauber sehe. Und wir müssen tief nachdenken. Da hat ein anderer an den Fäden unseres Lebens gezogen und das war sehr negativ. Und jetzt kommt Christus als unser Herr und er hilft mir, dass ich Herr über mich selbst werde und dass ich mich nicht vom Bösen leiten lassen muss, von den Launen, von den Begierden, dass ich nur nach Sympathie und Antipathie lebe. Und ich muss nicht mehr alles mitmachen. Freunde, das ist doch so wichtig, dass ich diesen ganz anderen Blick habe. Nicht, ich darf nicht, ich möchte nicht mehr viele Dinge mitmachen, die man so macht und wie man lebt. Weil ich erkannt habe, wo es hinführt. Und dann ist das eine Befreiung, dass ich nicht mehr in diesem Stil mitlaufen muss. Und ich kann auch Dinge überwinden. Prüf mal die Bibel, wie oft dieses Wort überwinden da steht. Das heißt, mit Dingen fertig werden, dass sie endlich ad acta gelegt werden können und dass etwas Neues in meinem Leben dran ist. Da ist von Geduld die Rede. Bei uns hat Geduld ja immer so einen passiven Klang, so alles so über sich weglaufen lassen. Geduld meint im Griechischen etwas ganz anderes, meint drunter bleiben, nicht weglaufen, nicht den Mut verlieren, sondern standhalten an der Stelle. Das auch annehmen, was auf mich zukommt, was mir im Leben zugemutet wird. Da ist eine neue Tragkraft durch den Christus. Da ist von der Gottesfurcht die Rede. Und ich erlebe das gerade auch im Verzicht und im standhaften Tragen von Schwerem, Gott noch etwas Gutes machen kann. Da ist von Brüderlichkeit die Rede. Ich entdecke links und rechts von mir meine Verwandten, meine Geschwister, interessante und nervige. Die einen, die ich mag und die anderen, die ich weniger mag. Und ich stelle fest, ich bin verwandt mit denen. Wir haben den gleichen Erzeuger. Der Vater im Himmel hat uns wiedergeboren. Wir haben den gleichen Vater. Den gleichen Vater. Und aus der Nächstenliebe beginne ich, die Menschen um mich herum anders wahrzunehmen und zu sehen. Ich sehe sie mit Gottes Augen. Und das sind auch von ihm geliebte Menschen. Auch der mich ärgert, auch mein Konkurrent im geschäftlichen Betrieb, ist jemand, den Gott liebt. Und all das, was Gottes eigen ist, das färbt auf mich ab. Da mag es Rückschläge geben und auch Versagen geben und der Herr lässt da nicht locker. Wir merken, Glaube ist eine Bewegung hin zur Liebe. Und Jesus wirkt in uns weiter, geht mit uns vorwärts. Und wir kommen tiefer ins Leben und tiefer in die Frömmigkeit hinein. Wer mit ihm und aus ihm lebt, der macht Fortschritte. Freunde, wir haben uns über geistliches Wachstum unterhalten. Hier ist eine ganz entscheidende Antwort. Eine ganz entscheidende Antwort. Und wenn das uns unter den Nägeln brennt, dann saugen wir das in uns auf und beginnen das ganz neu zu leben. Und jetzt kommt Paulus zu dem, was damals vielleicht schon krankhaft war und auch heute manche Christen vielleicht fragen. Was muss ich eigentlich mindestens noch, so gerade noch tun, um Christ zu bleiben? Mindestens und möglichst auch noch billig, dass nichts kostet, wie beim Großeinkauf. Gibt es nicht irgendwie so ein Minimalprogramm als Christen? Ihr Lieben, was würde meine Frau sagen, wenn ich sie so fragen würde? Kannst du mir mal so das Minimalprogramm nennen, dass du mir nicht wegläufst? So. Oder so. Minimalprogramm. Sicher gehen und so weiter. Merkt ihr, das geht doch schon irgendwie nicht, oder? Das ist ein Widerspruch. Und was meinst du, was Gott dazu sagt? Was Gott dazu sagt? Und deshalb ertönt da hinein ja die Mahnung, bitte. Eben deshalb heißt es wörtlich, weil ihr so beschenkt seid von dem Christus, seid nicht faul und blind, sondern wendet euren ganzen Fleiß daran und beweist in eurem Glauben die Dinge. Beweist in eurem Leben die Dinge. Sonst seid ihr blinde und ihr lebt noch in eurem alten Lebensstil und er wird euch weiter beherrschen. Und wo es im Leben nicht irgendwo so einen Bruch gibt, da ist etwas faul. Da ist etwas faul. Und Paulus macht auf eine Gefahr aufmerksam im Vers 9. Da sagt er, ihr habt vergessen, was mit euch geschehen ist. Ihr habt doch eine Reinigung von eurer Sünde erlebt. Die habt ihr alle erlebt. Und ihr habt das vergessen. Das heißt, ihr pflegt weiter euren alten Lebensstil. Da ist kein Bruch mit dem, was Gott nicht gefällt. Ihr pflegt weiter eure Lieblingssünden, sagt er. Und ihr nehmt die Sünde leicht und locker und lasst sie anstehen. Ihr könnt gut mit der Sünde weiter leben und paktieren. Und bringt sie nicht sofort zu Jesus, wo er sie erkannt hat. Und lasst euch reinigen und freimachen und fangt wieder neu an. Ihr habt euch mit euren Sünden arrangiert. Ihr seid blind. Ihr Lieben, an der Stelle kommt man um die eine Frage nicht herum, wenn man das Wort ehrlich nimmt. Gibt es Dinge, die ich pflege, an die ich mich so gewöhnt habe, dass sie fast schon zu mir gehören, obwohl ich genau weiß und den Impuls des Heiligen Geistes bekommen habe, dass es ungut ist und dass es Gott nicht gefällt? Ganz beschenkt und ganz gefragt, sagt Paulus. Sind das nicht Widersprüche? Beißt sich das nicht? Entweder alles geschenkt, dann bin ich doch wirklich, dann kann ich die Hände in der Hosentasche machen. Ein Beispiel. Ein reicher Mann ermöglicht einem ganz armen, jungen Mann eine gute Schulausbildung. Tolle Sache. Und anschließend setzt er noch eins drauf und finanziert ihm das Uni-Studium. All das hätte dieser junge Mann nie erfahren, wenn er nicht diesen reichen Mann, diesen Gönner erlebt hätte. Aber nun ist auch wichtig, dass der beschenkte junge Mann fleißig ist, dass er studiert, nicht dauernd Kaffee trinkt und vieles andere mehr. Und je konzentrierter er arbeitet, umso mehr nützt ihm das Geschenk. Umso größer wird es wirksam in seinem Leben. Und vielleicht gibt es nachher einen Doktor oder Professor daraus, was weiß ich. Ich muss es anwenden. Genau das sagt Paulus immer in der zweiten Hälfte der Briefe, wo er den Grundstock zunächst gelegt hat, im ersten Kapitel. Und deshalb sagt er, zieht die richtige Konsequenz daraus. Jagt der Heiligung nach. Lernt Gutes zu tun. Flieht von unguten Dingen. Gebt dem Geist Gottes Raum in eurem Herzen. Er will euch veredeln und nehmt seine Kraft und Liebe auf. Merkt ihr diese Ausdrücke, die da stehen? Die heißt, gesammelt etwas drauf haben. Etwas wirklich ganz konzentriert verfolgen und wollen. Ich bin mitgefragt an der Stelle. Und denkt daran, der Christus, der in euch wohnt, das ist der Heilmacher. Nicht der Kaputtmacher, der Heilmacher. Und damit bin ich beim Letzten. Bemüht euch, eure Berufung und Erwählung zu festigen. Vergesst einmal nicht, ihr seid Erwählte und Berufene. Freunde, da kann man doch nur staunen, oder? Das kriege ich nie rund, obwohl ich jetzt schon über 40 Jahre mit Jesus lebe. Dass er mich erwählt hat. Dass er mich erwählt hat. Und dass ich in unserem kleinen Dorf der einzige in meinen ganzen Jahrgängen bin, der zum Glauben an Jesus gekommen ist, soviel ich das weiß, und der mit Jesus lebt. Das kriege ich nie rund. Ich war doch nicht besser als die anderen. Und dass er mich berufen hat. Dass er mich zu Christus gerufen hat. Und dass ich ihm dienen darf. Dass er dich zu Christus gerufen hat. Und dass er sagt, du sollst mein Mitarbeiter bleiben. Freunde, fasziniert uns das noch? Oder gehen wir darüber hinweg? Das ist genauso, wie wenn ich bei irgendeinem anderen Arbeitgeber bin. Ihr seid berufen, Berufene und Erwählte. Aber das soll euch nicht lässig oder selbstsicher machen, dass man es hat. Sondern Paulus zieht immer eine andere Konsequenz raus und sagt, jetzt macht eure Berufung und Erwählung fest. Fest. Freunde, ich komme zum Anfang zurück. Warum sind Menschen auch von Christus weggegangen? warum ist Ihr Glaube eingeschlafen? Warum sind Sie heute nicht mehr irgendwo in der Gemeinde? Da liegt ein Grund. Sie haben Ihre Berufung und Erwählung nicht gefestigt. Sie haben sie nicht festgemacht. Das ist ein Grund, warum es früher oder später zum Stillstand kommen kann. Reich beschenkt, das macht verantwortlich. Reich beschenkt macht nicht passiv, sondern das beflügelt uns. Und dann, liebe Freunde, haben wir eine unwahrscheinliche Zusage. Kein Absturz, kein Einschlafen, keine Langeweile, kein Weggehen von Jesus, sondern heißt es, ihr werdet nicht straucheln, nie vom richtigen Weg abkommen, niemals zu Fall kommen. Warum? Weil der Herr euch bewahrt. Und er bringt jeden durch und ans Ziel, der das von Herzen will. Freunde, mach deine Erwählung und deine Berufung fest. Mach die fest. Ein letztes Beispiel. Wir bekommen manchmal Einladungen zu einem Fest, was ein anderer ausrichtet. Und da ist alles vorbereitet. Da kann man sich an einen gedeckten Tisch sitzen und kann sich wirklich laben und von vorne bis hinten großartige Sache. Ist auch alles bezahlt. Und wir werden eingeladen. Und unser Gastgeber erwartet nur so eine Rückversicherung, eine Bestätigung. Ich komme gerne. Ich bin dabei. Ich komme gerne. Danke. Genau darum geht es, dass wir ihm das sagen, dem Christus. Und ich möchte dich bitten, dass du heute Morgen so eine Rückversicherung an Christus sagst und betest. Vielleicht so. Danke, Herr, ich bin weiter gerne mit dir unterwegs. Ich will gerne einsetzen, was du mir geschenkt hast. Hier bin ich, hier bin ich. Ich bin noch nicht vollkommen und habe noch nicht das Ziel erreicht, aber ich jage darauf zu, um es ganz zu ergreifen, nachdem ich von Christus ergriffen bin. Das heißt, Erwählung und Berufung festigen. Lasst uns einige Augenblicke still werden und darauf antworten. Jeder persönlich, und vielleicht machst du dieses Gebet zu deinem persönlichen Gebet. Lieber guter Herr, wir sind die beneidenswertesten Menschen auf diesem Erdball. Und das alles haben wir von dir geschenkt bekommen. Wir ehren dich und beten dich an. Und danken dir, dass du uns nicht als Marionetten behandelst, sondern dass du uns mit hineinnimmst. Herr, und weil du selbst in uns wohnst, wir möchten unsere Erwählung und Berufung, über die wir ewig staunen, festigen. Herr, möchten dir sagen, wir wollen weiter mit dir unterwegs sein. Es soll alles beim Alten bleiben. Oder es soll ganz neu werden. Herr, bitte bewahre du das in unseren Köpfen und vor allen Dingen in den Herzen, was du uns auch heute gesagt hast. Wir beten dich an. Amen.